Herzlich willkommen, hallo zusammen. Mein Name ist Oliver Archner, ich komme von der Universität Bayreuth und arbeite schon seit etlichen Jahren mit GIS-Systemen und werde oft gefragt, was soll ich denn einsetzen? Soll ich QGIS nehmen? Soll ich AR einsetzen? Und das war so der initiale Punkt, um auch für den Vortrag heute. Wir wollen heute mal beleuchten, in einem Use Case, wie sich QGIS und R, ja, wie sie performen, und haben gedacht, das bringen wir heute Ihnen mal mit und zeigen es live, side by side sozusagen, und wir wechseln uns ab, setzen uns auf den Stuhl und demonstrieren das Ganze. Das ist ja auch ein Teil einer Demo. Also wir machen heute eine ausführliche Demo und freuen uns, dass ihr uns zuhören wollt.
Genau, und ich denke, gut zu wissen, wen wir eigentlich vor uns haben. Wäre es cool, wenn er mal die Umfrage kurz ausfüllt. Ja, also weil wir würden eigentlich gerne mal wissen, wie so das Vorwissen ist im Bereich von QGIS oder bei AR. Und ja, vielleicht noch zur kurzen Vorstellung. Also mein Name ist Stefan Holzer, ich bin also wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung und ich komme eigentlich mehr aus der AR-Richtung. Ja, also wir setzen sehr viel AR ein, das hat also extrem zugenommen, das ist jetzt das Standardprogramm für wissenschaftliche Auswertungen, die wir an der Uni nutzen, aber auch es gab ziemlich auch Fortschritte, was AR betraf, jetzt auch für die GIS-Funktionalität. Und irgendwie sind wir dann so ein bisschen zusammengekommen. Ja, willst du noch was dazu sagen zu dir?
Ja, also ich bin auch wissenschaftlicher Mitarbeiter, arbeite halt schon seit längerem mit GIS und mache auch Lehre. Wir arbeiten seit 10 Jahren in der Universität schon mit QGIS, also seit Version 2.0 sind wir da eingestiegen und ich bin sehr zufrieden damit. An meiner Haarfarbe sieht man, dass ich das Ganze auch schon länger mache. Ich bin auch mit ESRI gestartet und habe 2010 oder 2012 dann den Umstieg auf QGIS gewagt und habe den auf gar keinen Fall bereut, und auch die Studierenden, das Echo der Studierenden ist da auch sehr positiv. Deswegen sind wir froh, dass wir das gemacht haben und wollen uns jetzt halt heute mal einem anderen Thema widmen und die zwei Open-Source-Produkte miteinander vergleichen in Form eines Use Cases.
Genau, hier haben wir mal die Umfrageergebnisse. Also das heißt, wir sehen schon, also QGIS ist offensichtlich bekannt, aber weniger bekannt ist dann den Model Designer, den wir heute auch hier vorstellen, und auch Python Scripting. Und auch R ist zumindest mal, 50% haben zumindest wohl R schon mal kennengelernt, aber die ganzen Packages, die hier noch genannt sind, sind offensichtlich auch nicht so bekannt. Aber ist gut, dann wissen wir ungefähr, mit wem wir es zu tun haben, werden auch entsprechend vielleicht ein bisschen ein paar erklärende Worte mehr dazu sagen. Okay, gut, also wir wollen nicht weiter keine längere Vorrede machen. Ich würde sagen, wir starten mit unserer Aufgabenstellung.
Genau, der Use Case ist beschrieben auf dieser nächsten Folie. Wir wollen jetzt zusammen potenzielle Standorte für eine Mülldeponie im Stadtgebiet von Bayreuth bestimmen. Ein klassischer Use Case aus dem Bereich 2,5D. Den wir zusammen durchführen wollen. Auf dem unteren Bereich der Folie sind auch die Standortkriterien für unseren neuen Standort aufgelistet. Wir unterscheiden da Positivflächen und Negativflächen. Die Positivflächen sind gekennzeichnet durch natürlich einen wasserundurchlässigen geologischen Untergrund, und wir wollen auch diese Deponie auf einer Fläche errichten, die größer als 4 Hektar sein soll. Das sind also wirtschaftliche Gründe, die da reinspielen. Die negativen Kriterien sind in der Regel Abstandskriterien zu bestimmten Landnutzungen oder Landnutzungstypen. Wir halten Abstand von 25 Meter zu Straßen, 50 Meter zu Gewässern und 150 Meter zu Gebäuden. Und die letzte Kategorie, die hier aufgelistet ist, die ist die wünschenswerte Kategorie. Das heißt, wenn es möglich ist, soll dieser neue Standort auch auf eine Hangneigung zwischen 2% und 4% installiert werden, diese Deponie. Und das werden wir dann versuchen einzuhalten. Als Datenquellen für unsere Analyse haben wir uns auf frei verfügbare Daten fokussiert oder beschränkt. Wir arbeiten mit ALKIS, Verwaltungsgebieten von Bayern. Wir haben für diese wasserundurchlässige Schicht die geologische Karte von Bayern aus dem Landesamt für Umweltschutz als Datensatz heruntergeladen. Wir arbeiten mit den OpenStreetMap-Klassen in dem Bereich der negativen Kriterien und wir benutzen ein digitales Geländemodell in der Auflösung von einem Meter, das auch frei verfügbar ist auf der Seite des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, das heißt so in Bayern. Die haben wir bereits, die liegen da auf unserem Rechner und wir sind also jetzt im Prinzip schon ready, um die erste Analyse zu starten und damit wir haben das Ganze runtergebrochen in 5 verschiedene Analyseschritte, die ja hier alle aufgelistet sind und wir beginnen mit der Berechnung der positiven Flächen.
Genau. Darfst du starten mit Cookies?
Okay, jetzt springe ich da auf meinen Stuhl. Wechsle zu QGIS und habe hier schon die Daten importiert als Layer in einem Group-Folder und kann jetzt vielleicht mal auf die Geologie vielleicht nochmal gehen. Also hier ist also unsere Stadtgrenze von Bayreuth zu sehen. Das sind diese schwarzen Linien und die Geologie. Das sind also diese wasserundurchlässigen Schichten, die hier braun dargestellt sind. Und mit denen möchte ich jetzt arbeiten, um die Positivflächen zu berechnen. Dazu habe ich auf der Processing Toolbox Modelle generiert, die jetzt diese 5 Schritte auch abbilden. Die heißen auch so, wie auf der Folie. Ich beginne mal mit dem ersten Schritt, das heißt Positive Area Berechnung und kann mir, bevor ich es ausführe, natürlich mal das Model erstmal anschauen. Ist gekennzeichnet durch diese Plus-Symbole auf der linken Seite. Dieses Symbol wird verwendet für die Datenquellen. In dem Fall haben wir hier nur 2 Datenquellen. Einmal die Stadtgrenzen, hier als Admin bezeichnet. Diese Stadtgrenzen werden benutzt, um eine Filterung durchzuführen. Das heißt, im ersten Schritt beschränke ich mich auf mein Stadtgebiet natürlich. Das ist also die Stadtgrenze von Bayreuth. Wenn ich da mal draufklicke, kann ich auch diese Definition, also diese Filterbedingung hier sehen. Im Bereich Expression ist also eine SQL-Query eingebaut, indem ich dann auf ein Attribut einen Vergleich mit einem Textstring durchführe und das ist eine Besonderheit dieses Datenbestandes. Ich muss auch noch die Art berücksichtigen, weil hier einfach sehr viele Grenzen in einem Datenlayer enthalten sind. Die Matching Features werden exportiert als Border. Das ist also hier rechts dargestellt. Das sind diese dunkelgrünen Rechtecke. Die sind also Ausgabedatensätze. Die sind so durch einen Pfeil dargestellt. Damit hätte ich im Prinzip die Außengrenze von Bayreuth schon ermittelt. Kann die dann auch weiterverwenden, das sehen wir jetzt hier im unteren Bereich. Wir starten mit der Geologie, extrahieren aus dem Geologie-Layer diejenigen Spalten, die uns interessieren. Das ist also auch oft so, dass diese Verwaltungsdatensätze sehr viele Spalten enthalten, das kennt vielleicht der eine oder andere. Das sind auch zum Teil sehr gewöhnungsbedürftige Spaltennamen zum Teil enthalten und damit wir mit denen jetzt hier nicht weiter kämpfen müssen, kommt als nächster Schritt einfach mal eine Auswahl auf diese Spalten. Die Funktion heißt Retain Fields und droppt im Prinzip alle Spalten, die nicht Leg-Einheit, Text oder Car-Text heißen und hilft uns dann, das Ganze übersichtlich zu gestalten. Im nächsten Schritt wird verschnitten eine Overlay-Funktion, indem wir natürlich jetzt die Geologie reduzieren auf die Stadtgrenzen. Also ein Intersect mit der Stadtgrenze und anschließend wird noch die Wasserdurchlässigkeit gefiltert. Das wäre also dieser Schritt. Wir berechnen hier die Geometrien, ermitteln hier die Geometrien, die in der Beschreibung mit Ton beginnen. Das ist also ein klassischer Textvergleich und sind dann in der Lage, diese Flächen auch einfach zu generieren und rauszuschreiben. Und das wollen wir jetzt mal machen. Ich starte jetzt dieses Modell, indem ich das jetzt hier einfach mal beende. sag mal, close without saving und führe es hier über die Processing Toolbox aus, gehe auf Execute, muss dann die Datenquellen nochmal eingeben und arbeite jetzt dann mit Temporary Layer, die dann hoffentlich in dem Result Groups zu sehen sind.
Möchtest du nicht darüber dahin klicken vorher?
Bitte?
Wenn du auf das Result Groups musst nicht hier anklicken, sonst landest du hier drin, oder?
Kann ich auch machen, aber ich denke, das müsste Default sein. Mache ich mal Run. Jetzt wird dieses Modell ausgeführt und die Filterungen werden durchgeführt, dann wird die Intersection durchgeführt und anschließend werden die Ergebnisse auch in dieser Gruppe hinzugefügt. Und ihr könnt jetzt vielleicht mal die Input-Data ausstellen. Haben jetzt hier also die Border, das ist also die Stadtgrenze von Bayreuth. Wir sehen, dass es da auch eine kleine Enklave gibt. Und wir haben die positiven Flächen berechnet, indem wir auch die dann auch noch die Geologie enthalten.
Gut, das war es, Cookies. Dann schalten wir um mal auf R. Also das heißt, die gleiche Berechnung, Positivflächen mit R. Und wenn man mit R, mit GIS-Funktionalität arbeiten möchte, braucht man immer Packages. Ja? Also es kommt nicht mit dem Base R mit, sondern man muss Packages. Und das wichtigste Package oder das in meinen Augen am leichtesten zu bedienende Package für Vector Features ist eigentlich das Simple Features Package, also dieses SF Package. Wenn man das lädt, dann sieht man schon hier, da ist Geos mit drin, da ist GDAL mit drin, das Proj mit drin. Also das heißt, lauter bekannte Libraries, die auch in QGIS verwendet werden. Also ich lade dann noch ein weiteres Package, ist das Tidyverse. Das ist ein sehr modernes Package, was die Plyer-Syntax mitbringt, was den ggplot mitbringt und noch viele weitere Packages. Ist sehr populär geworden in letzter Zeit, also viele Leute nehmen das jetzt auch und wir setzen es auch intensiv jetzt in der Lehre ein, weil es viele Dinge vereinfacht. Ich lade noch schon mal das OSM-Data-Package, mit dem man OSM-Daten holen kann. Mal schauen, ob das klappt, das kommt aber später. Und ich lade noch ein weiteres Package, das heißt MapView. Damit kann ich einfach mal auf die Schnelle ganz einfache Grafiken produzieren. Ne? Also schnelle Grafiken. So, dann ist es immer geschickt, wenn man, also das sieht ein bisschen kompliziert aus, der Befehl hier, der macht aber nichts anderes, als dass er sich den Pfad vom aktiven Dokument holt, dann den Verzeichnis sucht und dann das Arbeitsverzeichnis genau in dieses Verzeichnis setzt. Also das ist eigentlich nicht kompliziert hier. Das ist nur immer geschickt, wenn man im richtigen Verzeichnis arbeitet. Dann kann ich nämlich mit relativen Pfaden arbeiten. So, jetzt muss ich mal diese administrativen Grenzen einlesen und das geht einfach mit STRead. Das kommt also aus diesem SF-Package. Das liefert mir dann einen Spatial Data Frame. Ja. Und das hier, wenn Sie es noch manche noch nicht kennen, das ist so eine Pipe-Syntax. Das heißt, das kommt von dem Deplier-Package. Das heißt, der nutzt die Ausgabe von dem STRead und pipe die sozusagen gleich in die nächste Funktion rein. Das heißt, er nimmt sozusagen dieses Ergebnis von diesem Lesen-Kommando und das wird dann sofort als erstes Argument von dem Filter-Kommando gemacht. Und das Filter-Kommando macht dann eigentlich nichts anderes, als aus diesem Data-Frame, der natürlich ganz viele Städte und Gemeinden drin hat, selektiert er über diese logische Bedingung, also die Spalte Art muss Gemeinde sein und die Spalte Name muss Bayreuth sein. Und dann das Ergebnis ist im Endeffekt, dass ich führe es mal aus, das Ergebnis ist im Endeffekt, man sieht es hier, es kommt eine Variable, die habe ich hier gespeichert, das ist das, was es ist. Und wenn wir draufklicken, sehen wir, das ist eigentlich, sieht aus erstmal wie ein Data Frame. Und das Besondere an diesem Data Frame ist, es ist ein Spatial Data Frame, der hat ganz am Ende noch eine Geometriespalte. Ja, das ist alles. Und aber ansonsten kann man mit dem arbeiten wie mit dem Data Frame. Ja, das ist das Nette an diesem SF Package. Und ich kann auch mit MapView, kann ich auch mir einfach mal einen Plot erzeugen und ich sehe, okay, das sieht genauso aus. Und jetzt die Geologie geht genauso. Wir lesen die ein mit dem STRead aus dem Simple Feature Package. Wir pipen das gleich in ST-Intersection, also das heißt, wir schneiden uns nur die geologischen Bereiche raus, die mit Bayreuth eine Intersection bilden. Das heißt, genau, und das Ergebnis speichern wir in die Variable Geology. Auch das können wir mal ausführen. Das braucht ein bisschen länger, weil das durchaus ganze Geologie von Bayreuth in dem Shapefile drinsteckt, eine Bayreuth von Bayern in dem Shapefile drinsteckt. Also man sieht schon, jetzt hat er es gelesen und jetzt macht er diese Intersection und jetzt kriegt man hier eine Variable. Da können wir auch mal draufklicken und da sehen wir hier, also der hat hier relativ viele Spalten und er hat auch diese Geometriespalte hier an der Stelle. Und genau, und das ist, wenn wir es angucken, ich mache es mal wieder zu, ich kann das auch erstmal alle plotten, da sieht man, das sind auch ganz viele geologischen Einheiten, aber die wollen wir gar nicht alle haben. Das heißt, was wir jetzt haben wollen, sind ja nur noch die Flächen, die tonhaltig sind. Und das machen wir jetzt wieder so mit diesem Pipe-Syntax. Das heißt, wir nutzen als Eingang wieder diesen Dataframe, den ich hier habe. Ich pipe den in eine Select-Funktion. Das heißt, diese Select-Funktion wählt dann nur noch drei Spalten aus, weil die anderen Spalten brauche ich jetzt nicht für die Analyse in dem Fall. Dann gehe ich in die nächste Pipe, gehe ich in die Filterfunktion. Die Filterfunktion selektiert dann die Zeilen, die, und jetzt nutze ich diese GrabL-Funktion, also ist ein bisschen anders als jetzt in QGIS, wo es ja SQL-Syntax ist. Das ist ja einfach eine logische Funktion, die hier, das ist eine reguläre Expression, das heißt, der Text muss mit Ton anfangen. Dieses Dach hier, das heißt, dass es dass es am Anfang von dem Text stehen muss. Und zwar, und wenn man das dann ausführt, dann selektiert es genau diese Zeilen, die eben, ja, wir können mehr draufklicken, diese Zeilen, die sozusagen tonhaltig sind. Und das ist genau das gleiche Ergebnis, was wir in QGIS hatten. Also das ist jetzt die Variante in, und dann übergebe ich wieder Oliver.
So. Damit ist der erste Analyseschritt schon abgeschlossen und wir gehen zum zweiten Analyseschritt, der heißt Berechnung der negativen Flächen und starten wiederum mit einem Modell. Das heißt Negative Area. Ich werfe einen kurzen Blick ins Modell, damit ich sehe, was ich mir dabei gedacht habe. Und sehe erstmal, dass hier vier Input-Datensätze verwendet werden. Einmal die Straßen, der River, der Lake und die Building-Datensätze. Und auf jedem dieser Datensätze wird eine Buffer-Funktion durchgeführt mit unterschiedlichen Distanzen. Und anschließend werden diese Daten zusammengemerged mit einer Funktion, die heißt Merge Vector Layers. Das ist jetzt eine Variante, die recht performant läuft. Wir an dieser Stelle mergen wir. Das bedeutet, wir führen einfach Datenzeilen zusammen. Das heißt, wir erzeugen in dem Moment dann einen Stack von übereinander liegenden Polygonen und sind es auch bewusst. Deswegen folgt im nächsten Schritt dann eine Dissolve-Funktion, die dann diese Überlagerungen reduziert auf die Außengrenzen. Eine Alternative dazu wäre natürlich eine Union-Funktion zu verwenden mit Multiple Data Inputs. Das sehen wir, glaube ich, dann im Folgenden in dem R-Beispiel. Genau. Dann führe ich dieses Model wieder aus. Muss die Datensätze wieder eingeben. On the road, sage, ich will wieder einen temporären Datensatz erzeugen und sage Run. Und habe relativ schnell auch die Negativflächen berechnet.
Gut, das gleiche jetzt in R. Rutsch mal wieder rüber. Ich habe hier noch einen kurzen Sequenz drin, dass wir im R auch theoretisch, also auch aus R raus, auch die OpenStreetMap-Daten direkt holen könnten. Also wir haben es aber nochmal als Shapefile drin, weil das diese Ich erkläre mal dieses Query, das wir machen können. Also wir nehmen die Border, das ist die Stadtgrenze von Bayreuth, machen einen kleinen Puffer drumherum, weil wir wollen ein bisschen über die Grenzen von Bayreuth hinausgehen, die Fläche holen. Wir transformieren das dann in ein Koordinatensystem mit geografischen Koordinaten und nehmen dann die Bounding Box. Und diese Bounding Box, die speichern wir in Box. Und die ist dann auch, man sieht es hier auch im geografischen Koordinaten, das ist das CAS davon. Und jetzt können wir diese Bounding Box nutzen, können das wieder mit dieser Pipe-Syntax in die Overpass-Queries von OpenStreetMap jagen, können dann sagen, was wir holen wollen, also @osm-feature-waterway. Und dann können wir sagen, was er mit diesen Features machen soll. Und zwar möchte er es als Simple Features umwandeln, das Ganze. Ich probiere es mal, ob es läuft. Die Overpass Queries sind oft so, dass es dann doch nicht funktioniert. Aber mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück. Und es geht jetzt hier. Heute Morgen hat es funktioniert, gestern Abend hat es nicht funktioniert. Das ist immer, wie der Server gerade ausgelastet ist. Aber im Moment sieht es nicht so aus, ob es funktionieren wird. Dann holen wir es doch wahrscheinlich so. Deswegen haben wir es zwischengespeichert. Also wir haben diese Daten genau auf diese Weise geholt und dann als Shapefile gespeichert. Also ich breche es hier ab, das scheint nicht zu laufen. Deswegen nutzen wir einen anderen Weg. Das heißt, wir nutzen die zwischengespeicherten Shapefile-Daten. Die machen wir wieder mit st-read einfach eingelesen. Und jetzt Berechnung der negativen Flächen. Das heißt, wir machen erstmal die Buffer, definieren wir, welche Abstände wir halten sollen. Und ich mache es jetzt einfach in mehreren Schritten. Das heißt, ich definiere mir sozusagen hier über, ich nehme den Road Data Frame, ich pipe den in die st-buffer-Funktion und dann mache ich dahinter noch eine st-union, um im Prinzip alle Grenzen aufzulösen, dass ich nur noch eine Fläche habe. Na, das mache ich mit dem Road. Und das speichere ich in der Variable negative route, also nroute, und das gleiche für river und buildings. Genau, das sieht dann zum Beispiel so aus, das ist also jetzt nur die Negativflächen, die auf die Straßen zurückgehen. Und wenn ich jetzt alle Negativflächen zusammen machen möchte, dann nutze ich wieder die st-union-Funktion und die kann in R jetzt nur zwei Layer verbinden. Das heißt, wir müssen sozusagen das iterativ machen. Also ich nehme erstmal die Buildings, mache eine Union mit den Roads, mache eine Union mit den Rivers und mache eine Union mit den Lakes. Ja, und dann am Ende habe ich eine komplette negative Fläche und dann ist das Ergebnis genau das gleiche wieder wie in QGIS. Gut, dann bist du wieder dran.
Mhm, danke. Links. Genau, das war Schritt Nummer 2. Jetzt folgt Schritt Nummer 3, der nennt sich Analyse 1. Und es geht um die Ermittlung der potenziell geeigneten Flächen. Dazu gibt es ein Modell natürlich. Wenn man da reinschaut, was hier passiert, ist ziemlich schnell klar, dass wir die positiven Flächen, die wir gerade ermittelt haben, benutzen und die negativen Flächen, die wir gerade ermittelt haben, und bilden dann mit einem Overlay eine Differenz von positiven und negativen Flächen. Das heißt, wir sagen einfach positiv, not negativ ist das Ergebnis, und lösen anschließend die Grenzen auf mit einem Dissolve-Befehl, berechnen, filtern über die Flächengröße, über eine Variable, die natürlich vorhanden ist, also die $area-Variable wird benutzt, um die Flächengröße zu für den Zugriff auf die Flächengröße, und dann mit einer Expression gefiltert. Ich glaube, das ist ziemlich klar, deswegen schließe ich das Modell jetzt und führe das jetzt auch gleich aus. Sage Run und bekomme jetzt sehr schnell das Ergebnis der potenziellen Flächen geliefert, die jetzt hier dargestellt sind.
Genau. Wieder zu A zurück. Wir machen das Gleiche im Endeffekt. Wir nehmen die Positivflächen, machen nochmal eine Union drauf, weil hier sind noch die Grenzen drin und dann mache ich die Differenz zu der Negativfläche. Alles wieder in dieser Pipe-Syntax. Wenn man jetzt hier guckt, was diese potenzielle Area ausmacht, dann sehen wir hier List auf 1. Und das liegt daran, dass das jetzt komplett ein Multipolygon ist. Was man machen will, ist natürlich, wenn ich jetzt gucken will, welche Flächen sind jetzt natürlich größer als 4 Hektar und will nur noch die filtern, dann muss ich das Ganze umwandeln und das erfolgt hier. Das heißt, wir machen als erstmal das hier, casten wir in den Polygon-Layer wieder, dann wieder in den Simple-Feature-Layers und dann filtern wir hier mit diesem Argument und da nutzt man die STAREA-Funktion auf Geometry. Das liefert dann eine Unit, also das ist ein bisschen, vielleicht unpraktisch in R, das liefert nicht bloß eine Zahl, sondern das liefert eine Zahl mit Unit, also das heißt mit Einheit. Deswegen ist hier nochmal ein S-Numeric davor gesetzt, damit man das weg hat und dann kann man es einfach gleich mit 40.000 vergleichen und dann haben wir hier die potenzielle Area und das Ergebnis ist, ja, wieder wie bei Kugis, ja.
Ja. Genau. Okay. Jetzt geht es wieder zurück in die Analyse 2 und wir wollen uns jetzt der Geologie widmen und versuchen, die Geologie in den potenziellen Flächen zu ermitteln und uns interessiert natürlich auch eine Statistik über die geologische Einheit hier an der Stelle. Das heißt, wir wollen eine Gruppierung machen, wir wollen eine Flächengröße ermitteln über die Geologie in den potenziellen Flächen. Das ist in der Analyse 2 enthalten. Und zwar benutzen wir hier einmal die positiven Flächen und die potenziellen Flächen mit ihrer Geologie. Anschließend wird eine Intersection durchgeführt, um dann die Geologie auch für die Darstellung wegzuschreiben. Und jetzt folgt ein kleiner, ein kleiner Workaround für QGIS im Bereich der statistischen Berechnung. Da haben wir meiner Meinung nach noch ein bisschen Luft nach oben. Ich muss jetzt hier nochmal die Geometriespalte, die Flächengröße der Geometriespalte in die Attributtabelle bringen, um anschließend mit einer Funktion, die heißt Statistics by Categories, eine Gruppierung zu machen, um eine Summe zu berechnen, die dann in einer statistischen Tabelle landet ohne Geometrie. Wenn ich das beende und ausführe, muss ich hier die positiven Flächen angeben. Die potenziellen sind schon ausgewählt und sollte eigentlich dann fertig sein. Und habe jetzt die Ergebnisse berechnet. Einmal die Geologie innerhalb der potenziellen Flächen und eine Tabelle ohne Geometrie, die heißt S_Geology. Das ist das Ergebnis der Statistics, dieses Gruppierungsvorgangs. Wenn wir da mal reingucken, sehen wir einmal die geologische Einheit hier. Das ist also unser Attribut, über das wir gruppiert haben. Und eine ganze Menge von Attributen, die blenden wir jetzt hier an der Stelle mal ein bisschen aus, damit wir eine Übersicht behalten. Ich gehe auf Hide All. Sag einfach, ich möchte nur die Summe, die Flächensumme und diese Einheit jetzt sehen. Dann wird die hier so dargestellt und dann kann ich noch natürlich auch noch nach der Einheit ein bisschen sortieren. Ich mache das immer mit einem Klick auf die Spalte, Spaltenheader.
Genau. Jetzt haben wir also sogar mal Zahlen. Jetzt schauen wir mal, ob wir in R die gleichen Zahlen rauskriegen. Also schauen wir mal rüber. Erstmal, wie kommen wir dazu? Also wir machen das Gleiche hier in R genauso. Wir machen die Intersection, damit man die sozusagen, damit wir die Geologie wieder reinbekommen. Weil das ist noch ohne Geologie. Die wollen wir ja mit reinbekommen über diese Intersection. Deswegen machen wir das. Das heißt, das ist hier im Endeffekt schon das Ergebnis, diesen Layer mit der Geologieinformation und für die Statistik, das ist jetzt wirklich eine Stärke von R, finde ich. Wir nehmen diesen Layer, Geology Final, Wir gruppieren ihn bei Leck-Einheit. Das ist also diese Deployer-Syntax, die wirklich sehr mächtig ist und wirklich auch, wenn man sich ein bisschen an sie gewöhnt hat, sehr super toll zu bedienen. Also ist wirklich cool zu machen. Und dann gibt es, dann pipen wir das in die Summarize-Funktion und die berechnet uns jetzt gruppiert nach der Leck-Einheit unterschiedliche Größen. Die erste Größe ist, die sie berechnet, ist die Summe von allen Areas. Ja. Dann hier Aggregierungsfunktion first, das nimmt einfach, das ist ja für diese Leck-Einheit immer das Gleiche, deswegen kommt da auch immer der gleiche Text. Das heißt, das hier liefert einfach den Text dann noch einmal. Das heißt, ich habe hier drei Spalten plus diese Spalten von der Gruppierung, also vier Spalten. Und dann nutze ich eine weitere Funktion, also nochmal mit pipe und produziere noch eine fünfte Spalte. Und die fünfte Spalte, die ist einfach eine Kombination, einmal hier aus der Leck-Einheit, das wird hier in diesen Fleck reingesetzt, also das ist so eine Ersetzung, und von der Fläche. Und das wird hier als Fließkommazahl formatiert. Und wenn ich das jetzt mal durchführe, dann gehe ich mal in Geology Final, das ist das da hier, dann kann ich sehen, was rauskommt. Also das sind diese fünf Spalten und die letzte Spalte, die zeigt sowohl die geologische Einheit als auch die Fläche in einer Spalte. Und das ist eben ganz nett, das kann ich dann gleich sozusagen hier in diese Grafik mit reinbauen. Und wenn man also jetzt hier mal draufklickt, dann sehen wir hier, okay, 151 Hektar für KMF. Ja. Schauen wir mal nochmal, was wir in QGIS rausgekriegt haben.
Hoffentlich das Gleiche. ja.
Fast das Gleiche.
151,8 sozusagen.
So, also deswegen, ich speichere mal meinen Layer, den ich in R produziert habe, und Oliver darf den dann öffnen. Ja, also wir können diesen Layer natürlich auch speichern. Es gibt eine stwrite-Funktion, das nutzt die ganzen, jeder Bibliothek, das heißt, man kann es speichern als was man möchte, als GeoJSON, als Shapefile. Ich mache es jetzt mal als Shapefile, speichere ich jetzt mal und dann darfst du das öffnen.
Ja, wir vergleichen das jetzt einfach mal grafisch, um zu schauen, ob wir da schon was feststellen können. Gehen da mal rein. Wir hatten ja da doch kleine Abweichungen. Suchen mal hier in dem Bereich nach eventuellen Gründen für diese Abweichung und sehen schon hier bei der Überlagerung dieser zwei Ergebnisse, dass da offensichtlich im Bereich der Rundung hier in dem Bereich durch die Buffer-Funktion offensichtlich unterschiedliche Grenzen gezogen wurden. Und wir haben das natürlich vorher auch schon getestet. Die Ursache dafür liegt einfach darin, dass ich die QGIS-Buffer-Funktion verwendet habe und die an diese ARCs sozusagen annähert über Stützpunkte. Und das ist einfach auch der Grund, warum wir das hier dann die Differenzen sehen. R benutzt die GEDAL-Buffer-Funktion und die kann also auch wirkliche Bögen sozusagen generieren. Und damit ist das klar, warum hier der Unterschied überhaupt aufgetaucht ist.
Gut. Genau. Okay. Dann Analyse 3.
Analyse 3, das wäre die letzte Analyse, die wir in den verbleibenden Zeiten noch zeigen wollen. Hier geht es jetzt nochmal um eine 2,5D-Analyse. Wir wollen jetzt hier die Hangneigung der potenziellen Flächen noch berechnen und anschließend auch nochmal eine kleine Statistik dazu erzeugen. Bedeutet, hier arbeiten wir auch mal mit Rasterdaten, um das auch mal zu zeigen, wie das natürlich in beiden Applikationen funktioniert. Dazu gibt es natürlich ein kleines Modell auch, Analyse 3. Wenn wir da reinschauen, sehen wir einen Rasterlayer, der hier rein als Datenquelle verwendet wird. Der heißt DTM, für Digital Terrain Model. Das wird erstmal resampled auf eine geringere Auflösung von 25 Metern. Anschließend wird mit GEDAL-Funktionen auch eine Hangneigung berechnet. Aus der Hangneigung machen wir über eine Reclassify-Funktion, die eine ordinal skalierte Angabe über eine, ja, über eine Tabelle, über eine Reclassify-Tabelle. Das heißt, hier gehen einfach Minimum, Maximum Hangneigungswerte rein und es kommt ein Integerwert raus. Dieses Ergebnis wird in einen Vektorlayer überführt über die Funktion Polygonize, damit wir das Ganze natürlich dann auch in Kombination mit unserer potenziellen Fläche wieder verschneiden können. Das machen wir in diesem Schritt Intersection 3 und anschließend wird das Ergebnis zu Zwecken der Darstellung später auch wieder weggeschrieben als Slope Final. Dann folgt wieder der etwas hässliche Code von dem Hinzufügen der Geometrieattribute in die Tabelle plus statistische Berechnung über die Kategorien innerhalb dieser potenziellen Fläche und dann wird die Statistik über die Slopes dann auch generiert. Ich brauche jetzt hier einen Rasterlayer. Ihr wisst vielleicht, dass die Vermessungsverwaltung oft sehr viel kleine Rasterlayer uns zur Verfügung stellt. Das heißt, wir brauchen da sowas wie einen Katalog. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich den Katalog schon erzeugt habe. Der müsste eigentlich noch da sein. Ja, der ist hier DTM, Virtual Raster Data Catalog. Ich denke, da, den verwende ich jetzt an dieser Stelle einfach, indem ich den da hier einfach mal in die Input-Data reinziehe. Ich gehe da mal drauf, schalte das mal ein. Und das vielleicht mal aus. Dann müsste man den eigentlich auch sehen. Ja, jetzt sehen wir den. Das da alles mal aus. Und die Geologie ist da unten nochmal. Der ist jetzt durchsichtig, der ist ein bisschen transparent dargestellt. Also das ist die, wenn man die Geologie aus, das wäre die Höheninformation aus diesem Katalog. Und die verwenden wir jetzt, um die Analyse durchzuführen. Gehen auf Execute. Der ist bereits ausgewählt, suchen nochmal nach unseren potenziellen Flächen, schreiben dann die Slope Final und nochmal die Statistik und gehen einfach mal auf Run und lassen QGIS arbeiten und haben jetzt in den Slope Final, der ist eigentlich, müsste eigentlich hier oben rein, und haben jetzt hier die potenziellen Flächen kategorisiert nach der Hangneigung inklusive einer Statistik dazu, die natürlich so ähnlich jetzt aussieht, wie wir sie gerade hatten. Wir haben dann im Gegensatz zu vorhin haben wir keine Geologie mehr, sondern jetzt haben wir hier eine Hangneigung, die hier in einer Klasse vorhanden ist und ich kann natürlich hier wiederum alles ausschalten, nur die Kategorie anzeigen und auch die Flächensumme.
Gut, wie läuft es in R ab, wenn man das in R machen möchte, die gleiche Operation? Ich glaube, den führe ich noch aus, oder? Was war das jetzt hier? Gut, das lassen wir aus, jetzt Analyse 3. Jetzt müssen wir mit Rasterdaten arbeiten. Das aktuellste Paket zum Arbeiten mit Rasterdaten ist jetzt, also das SF-Paket, was wir bisher verwendet haben, kann nur Vektordaten. Für Rasterdaten ist das beste Paket das Terra-Package. Es gab auch früher ein Vorgängerpaket, das hieß Raster. Man sollte für neue Projekte, glaube ich, aber schon das Terra-Package verwenden. Terra-Package kann theoretisch auch mit Vektordaten, aber es ist so vom Handling her nicht so nett wie dieses Simple-Feature-Package. Drum nehme ich dann beide Packages. Ja, also, aber für Raster muss ich jetzt das Terra-Package noch laden. So, und das Einlesen erfolgt hier in der Vorschleife, einfach indem ich alle, also das ist im Prinzip das, was das Virtual Raster hier in QGIS gemacht hat. Ich gehe einfach durch alle Dateien durch, die in einem Folder liegen und füge die zusammen, ja, weil das ist sozusagen, also hier ein File und dann mache ich in dieser Vorschleife gleichzeitig auch das Aggregate, das heißt die Aggregierung auf 25x25 Raster, das ist auch also eine Terra-Funktion und auch das Merge, das heißt ich merge sozusagen jedes neue Teil, was ich einlese, merge ich mit dem sozusagen Gesamtraster, der am Ende da ist. Also das heißt, das lassen wir mal laufen. Ja, man sieht, es lädt dann die ganzen Teils rein und am Ende habe ich ein, kann ich ein Map-View machen und sehe, das ist sozusagen das, das Höhenprofil jetzt, das Bayreuth überdeckt. Ne? Dann Steigungsberechnung nutze ich eine Funktion auch aus dem Terra-Package, nennt sich Terrain. Da geht eben dieses Raster, der Rasterlayer mit rein. Die Variable, die damit generiert wird, heißt Slope und Einheit sind in Grad. Das ist die Slope-Berechnung. Wenn ich ein neues Band in meinem Rasterlayer produzieren will, kann ich das mit dieser Dollar-Syntax machen. Also das heißt, einfache Funktionen lassen sich direkt so schreiben. Das heißt, ich produziere ein neues Band, das ich Prozent nenne. Und das ist das Ergebnis einfach, indem ich das Band Slope nutze, das ja ein Grad ist. Ich teile es durch 180, multipliziere es mal Pi und dann nutze ich den Tangens und multipliziere es nochmal mit 100, um wirklich eine Prozentangabe zu haben. Ja, das heißt, das hier ist jetzt die Grafik, wir können mal kurz reinzoomen mit den Steigungen. Ja. Und Histogramm sieht so aus. Und wenn ich jetzt die Kategorien machen möchte, dann mache ich es einfach so, ich teile Prozent durch 2, ja, und dann nehme ich das Ceiling. Ja, das heißt, wenn ich zwischen 0 und 2 bin, Prozent, dann bekomme ich eine 1. Wenn ich zwischen 2 und 4 bin, kriege ich eine 2 und so weiter. Das heißt, und das speichere ich wieder als ein neues Band, also jetzt nenne ich es eine Kategorie, also Cut. Und ich möchte aber nur bis 6 gehen, genau, passt. Dann deswegen alles, was über 6 ist, setze ich als 6. Das wird hier in dieser Reihe gemacht. Genau, und jetzt machen wir die finale Statistik. Ja, das heißt, wir müssen es wieder als Polygon umwandeln. Das wird hier gemacht. Das ist aber dann jetzt als Vektorlayer, aber noch ein Terra-Vektorlayer. Drum wandeln wir es hier wieder in Simple Feature Vektorlayer um. Machen eine Intersection mit der Geologie und dann Mutate, das ist eine Funktion, die sozusagen dann nochmal diese Labels reinbringt und dann gruppieren wir bei der Kategorie, machen wieder die Flächeberechnung hier und dann machen wir nochmal eine zusätzliche Spalte Slope. Wir gucken uns einfach das Ergebnis an. Das Final Slope ist sozusagen hier wieder so eine, hat die Kategorie, hat die Fläche und hat hier nochmal spezielle Spalte, wo beides kombiniert ist. Ne? Und dann kann ich hier ein MapView machen und das, glaube ich, das machen wir mal kurz so schnell. Und dann, der Oliver hat so einen hübschen Plot gemacht und es soll ja die Kategorie jetzt zwischen 2 und 4% soll ja besonders hervorgehoben sein. Und das machen wir mal jetzt einfacherweise noch mal kurz mit einem Gigi-Plot und mal gucken, ob das hier auch noch geht, genau. Und das wäre dann sozusagen der Plot, den wir in A machen. Und das ist dann das Zoom. Genau, das wäre sozusagen auch ein Plot, den man durchaus in A mal machen kann. Und da ist jetzt sozusagen hier die Fläche mit der größten Attraktivität wird man hier sozusagen herausheben, die hat also jetzt hier 2 bis 4% hier hinten und aber auch 0 bis 2%. Und genau, und das ist also übrigens, der Oliver wohnt hier. Ja, also gut, das war's, dann machen wir bloß noch kurz unser Fazit, glaube ich. Halt nicht, so geht's. Also,
genau. Was haben wir jetzt gelernt oder was ist? Wie können wir jetzt die zwei Applikationen in diesem Use Case vergleichen? Wir haben uns Gedanken gemacht natürlich, wie können wir das jetzt hier auch grafisch darstellen? Auf der linken Seite steht, haben wir versucht mal Kategorien zu bilden, indem wir die Applikationen vergleichen und können da einfach nur eine kleine Empfehlung geben. In der Kategorie Kartenansicht ist unserer Meinung nach natürlich noch QGIS sehr stark, ist natürlich auch der Historie geschuldet. Wir wissen ja alle, QGIS ist mal als Viewer für eine PostGIS-Applikation gestartet und da ist es natürlich nach wie vor sehr stark und kann einfach auch sehr schnell ansprechende Kartenansichten generieren.
Und das ist bei R, muss man sagen, ist gar nicht der Fokus von R gewesen und deswegen ist das auch nicht unbedingt auch die Stärke von R.
Ja. Ja. Im Bereich der Prozessierung haben wir gesehen, dass der Model Designer sehr, sehr mächtig ist, sehr schnell jetzt auch diese Analysen durchgeführt hat. Die Flexibilität ist gewachsen über die Zeit. Wir wünschen uns da natürlich noch ein paar mehr Sachen, wie Iterationen zum Beispiel. Gerade beim Verwenden des Data-Katalogs gab es da ein paar bisschen Schwierigkeiten. Es gibt keine Schleifen zum Beispiel. Da ist noch Luft nach oben, aber im Großen und Ganzen konnten wir sehr gut mit dem Model Designer diesen Use Case umsetzen.
Genau, und ich meine, man muss halt ein bisschen, darf halt keine Angst haben, mal ein Skript zu schreiben. Wer das macht, natürlich hat natürlich alle Freiheiten. Also das ist schon eine große Stärke und man muss sagen, diese Deployer-Syntax, bin ich echt ein Fan davon, kann man wirklich schnell schöne Kategorien und Aggregierungen machen. Also das ist, denke ich, schon eine Stärke.
Ja, wir haben gesehen, im Model Designer musste ich kleine Workarounds machen, um so eine Statistik zu berechnen auf der Fläche. Da wünsche ich mir natürlich noch ein paar mehr Funktionalitäten. Es gäbe auch andere Ansätze, natürlich über Multipolygone. Stefan hat zum Beispiel Multipolygone generiert. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber da ist sicherlich noch Luft nach oben.
Oh, wir müssen Stopp machen. Okay, also ja. Nur noch ganz kurz, vielleicht den Punkt nochmal mit dem Kartenlayout. Ist sehr gut, aber in QGIS, in A geht sowohl als auch. Hängt immer davon ab, wenn man was Kompliziertes machen will. Und am Ende vielleicht, das ist vielleicht nochmal kurz wichtig.
Ja, also wir haben gesehen, dass wir natürlich mit sehr vielen verschiedenen Daten arbeiten können und wollen wir uns an der Stelle nochmal bei den Entwicklern bedanken, die auch diese Bibliotheken pflegen, die alle ja natürlich sowohl in QGIS als auch in R benutzt werden. Ohne diese Bibliotheken hätten wir das heute gar nicht hier darstellen können und hier als Beispiel wurde dann nochmal GEDA extra rausgehoben.
Genau, also vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja.
Ja, vielen Dank für euren Vortrag, Stefan und Oliver. Es gibt viele, viele Fragen. Die meisten natürlich beziehen sich auf die Unterschiede zwischen den beiden Ansätzen. Ich lese einfach mal vor. Ich lese gleich mal mehrere Fragen vor, aber die betreffen den gleichen Komplex. Können die Flächendifferenzen in Analyse 2 auch durch unterschiedliche Flächenberechnungen stammen? In QGIS nutzen Sie Dollar Area, also in Klammern ellipsoidische Fläche. In R wurde ST-Area, eventuell kartesische Fläche verwendet. Aber ihr habt es ja auch gezeigt, der Buffer war eigentlich das entscheidende Hindernis oder hat den Unterschied erzeugt. Zweite Frage dazu. Welche Art von Analysen sind besser in QGIS und welche in R zu machen? Vielleicht wollt ihr dazu noch was zu sagen?
Also eigentlich ist es eine Geschmackssache. Also in der Zwischenzeit kann man viele Sachen sowohl als auch machen. Also wer gerne mit R arbeitet, kann auch viele Analysen auch in R machen. Wer lieber in QGIS arbeitet, kann es in QGIS machen. Also es ist eigentlich gar nicht so viel, dass man sagen kann, nimmt das oder das. Wir machen es bei den Studierenden auch so. Wir zeigen auch mal beides. Ja. Also das heißt,
wir verwenden auch in Analysen parallel beide Produkte, kann man sagen, beide Applikationen. Also sowohl als auch.
Ich meine, ich denke, spannend wird es natürlich dann, wenn man Richtung Modellierung oder Statistik geht, da ist natürlich, das ist eine Kernkompetenz von R. Also wer da in dem Bereich arbeiten möchte, wird wahrscheinlich eher auf R zugreifen, ja, weil da, glaube ich, dann kaum einen Weg um das Scripting rumgeht. Ja. Aber man kann auch irgendwas mit QGIS vorbereiten, die Daten exportieren und dann wieder in R einladen. Also das ist ja auch kein Problem. Ne.
Zum Thema Scripting kam die Frage auf, ob das alles auch in Python eigentlich geht und mit GeoPandas. Ja.
Gute Frage. Wir haben ja heute auch schon PyQGIS, glaube ich, heißt es, die Schnittstelle gesehen. Und GeoPandas haben wir gestern gehört, dass es auch Python-Möglichkeiten gibt, diese Sachen zu machen. Also wir haben ein Repository auf GitHub. Wir freuen uns auf die Ergänzung um den Python-Use-Case.
Also ich würde davon ausgehen, dass es genauso in Python auch geht. Ja? Dass man das genau die gleichen Schritte, die jetzt in R geschrieben wurden, einfach eins zu eins in Python übersetzt, auch funktionieren. Würde ich erwarten.
Ja, also man kann ja auch die ganzen QGIS-Processing-Algorithms kann man ja auch aus Python aufrufen.
Ja gut, der Model-Builder, der erzeugt einen Python-Code raus im Prinzip.
Genau, und diese QGIS-Models könnte man ja auch noch selber in Python starten. Gibt es allgemein noch, ja gut, habt ihr ja gerade gesagt, Modellierung oder so ist wahrscheinlich besser in R, je nachdem, welches Themengebiet man hat. Warum wurde in dem Beispiel auf das Terra-Package verzichtet? Einige Pipes kann Terra ja nativ in einer Funktion abhandeln, zum Beispiel die ST-Union-Pipe bei der Generierung des Negativ-Layers.
Gut, da bin ich jetzt gar nicht so drin in dem Terra-Package, muss ich sagen. Ja, also ich finde das Simple Feature Package ganz nett, weil das eben diese Data-Frames-Funktionalität mitbringt. Ja, ich meine, könnte ich mir schon vorstellen, dass das in Terra sicherlich auch gut geht, aber das ist immer eine Sache mit diesen Packages, man muss sich immer einarbeiten in die Packages und wenn man einfach mit der Syntax dann zufrieden ist, mit der einen Syntax, ja, dann bleibt man einfach vielleicht auch bei der einen Syntax. Ja. Also.
Dann geht es um ein weiteres Package. Habt ihr Erfahrung mit dem Stars-Package für die Rasterdatenverarbeitung? Das kann ja auch gut in Tidyverse-Workflows integriert werden. Wann lohnt sich der Umstieg von Terra auf Stars?
Also ich glaube, Stars ist vor allem dann notwendig, wenn man also noch einen zeitlichen Aspekt mit reinbringt. Also das heißt, wenn dann sozusagen nicht bloß ein Timestamp hat, sondern auch mehrere Timestamps, also sozusagen so was NetCDF oder sowas auch betrifft oder so. Also ich glaube, da hat Stars die nochmal Vorteile, also im Handling von nochmal komplexeren Daten, also auch Rasterdaten, aber oft mit einer Zeitkomponente, die dann sich noch verändert. Also ich habe ein bisschen was mit Stars gemacht, aber bin jetzt auch kein Experte. Aber das war, glaube ich, sozusagen was mir so hängen geblieben ist. Ja.
Könnt ihr was sagen zum Unterschied in der Berechnungsdauer zwischen QGIS und R?
Ja, man hat es ja gesehen, glaube ich, also in dem kleinen Use Case war die Performance mehr als gut, denke ich, den wir jetzt hier gezeigt haben. Unter der Haube werden ähnliche Bibliotheken verwendet. Das sind C++-Bibliotheken, die ähnlich performen sollten, denke ich.
Aber wir haben jetzt noch keinen systematischen Vergleich gemacht. Man müsste dann schon mit mal größeren Daten durchnudeln und schauen, okay, gibt es da einen Unterschied? Könnte man mal machen, wäre vielleicht schon mal ganz spannend. Aber haben wir noch nicht gemacht.
Viele, viele Fragen, aber ich versuche das zusammenzufassen. Ein Hinweis zur Statistik in QGIS, Schritt Analyse 2. Das geht auch mit einem Ausdruck im Feldrechner sehr gut. Dankeschön für den Hinweis.
Ja, Gruppierung in der Expression sozusagen gleich, ne? Das war, glaube ich, die
im Feld. Denke ich, das vielleicht gemeint war, ja.
Es gibt eine Aggregationsfunktion, glaube ich, über eine Expression, die man da reinziehen kann. Das wäre vielleicht ein kleiner Verbesserungsvorschlag für diesen doch eher altmodischen Weg, irgendwie Geometrien in die Attributtabelle reinzubringen. Da bin ich dankbar dafür, wenn da jemand irgendwie mich da auf den Weg bringen kann, wie das geht.
Okay. Man kann sich im Anschluss ja immer noch unterhalten.
Genau.
Und der letzte Hinweis, es hätte jemand auch so ein, das geht wieder in das Richtung Scripting wahrscheinlich, ein Vergleich zwischen R und Python mit Jupyter Notebooks wäre auch mal ganz interessant gewesen. Habt ihr dazu eine Meinung?
Also wir haben Jupyter Notebooks schon eingesetzt, hauptsächlich in Lehrveranstaltungen und auch zur Beschreibung von API-Zugriffen. Für eine komplette Dokumentation einer Analyse, die natürlich jetzt hier auch Schritt für Schritt möglich ist und ausführbar wäre in deinem Python, ist es sicherlich ein interessanter Ansatz, den man gerne auch dann mal, wenn man den Python-Code hat, auch dann relativ einfach in so einen Workbook bringen kann.
Ich meine, bei uns ist vielleicht, ich finde es immer ganz interessant, was genommen wird. Ja, also bei uns in den Naturwissenschaften hat sich das R ziemlich durchgesetzt. Ja, das ist die Standardsoftware. Python ist dann eher so, das machen noch ein paar, aber es sind nicht so viele. Deswegen ist das bei uns einfach gar nicht so auf dem Schirm. Ja, bei anderen Studiengängen ist es anders. Ja, die setzen voll auf Python und R kommt überhaupt nicht vor. Also das ist irgendwie ein bisschen, ich glaube aber, wenn ich jetzt das anschaue, ist kaum ein Unterschied zwischen der Funktionalität von Python oder R. Ja, man kann beides mit, also die meisten Aufgaben kann man wahrscheinlich mit beiden Programmiersprachen gleich gut lösen. Wäre jetzt meine Einschätzung.
Und da haben wir noch nicht mal über Julia geredet. Das wird es ein anderer dann. Ja. Gut, dann beenden wir diesen Vortrag. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
vielleicht wer es selber nochmal nachvollziehen möchte, es ist die Modelle und die Daten sind alle auf GitHub. Wir freuen uns über Feedback.
Vielen Dank.